Schönen guten. Es ist laut genug, ne? Technik ist auch da. Hallo Männer, nicht einschlafen, Handy ausmachen. Nein, Scherz. Okay, für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Norbert Grieswald. Ich gehöre schon zur Gemeinde, ich glaube jetzt 29 Jahre. Mich seht ihr nicht ganz so oft, weil ich wohne in Dortmund. Wir haben da auch eine sehr große Arbeit aufgebaut. Und da kommen in der Woche über 350 Leute jeden Tag rein und raus. Wir haben Kindergarten, offene Kinder-Jugendarbeit. Viele muslimische Mamis kommen da vorbei, gucken rein und viele werden mittlerweile richtig offen. Es gibt tolle Gespräche und man merkt, dass auch die muslimischen Mütter auf einmal sehr neugierig werden gegenüber dem christlichen Glauben. Und da ist unser Team ganz besonders happy. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Jesus klopft an deine Herzenstür, habe ich das genannt. Und ich gebe einfach heute Morgen ein paar Impulse weiter, die ich so seit des Anfang des Jahres aufgegriffen habe durch verschiedene Zeiten mit Gott oder auch, wo ich auch in die ein oder andere Konferenz reingehört habe. Deswegen sag mal deinem Nachbarn, damit er wach wird, Jesus klopft an deine Herzenstür. Können wir das mal machen? Sag mal zum Nachbarn, seid nicht so schüchtern, er klopft an deine Herzenstür. Ja? Auch an Artins. Genau. Jetzt, das ist doch gut, ne? Jeder von uns ist gemeint, ich auch. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe, beziehungsweise ich wollte erst fragen, wer war auf der Mehrkonferenz in Augsburg? Ich glaube, Bögels, kann das sein? Sind die da? Sind nicht da, ne? Wer hat da mal reingehört? Keiner. Du hast auf jeden Fall was verpasst. Ja? Du hast reingehört? Super. Genau. Wer war auf der Willow Creek in Dortmund? Nicht so viele, ne? Aber ich wollte nur sagen, es lohnt sich auch mal woanders rein zu horchen. Man lernt ganz viel, weil wir hören nicht auf zu lernen, bis wir irgendwann unsere Papiere abgeben. Am Anfang des Jahres war ich eingeladen, wie jedes Jahr, in die Alpenchurch im Allgäu. Es ist eine junge Gemeinde. Und die haben dann immer so Fasten- und Gebetstage. Und dann laden die mich immer ein und sagen, Norbert, du musst unbedingt dabei sein. Letztes Jahr wollte ich da auch hinfahren und dann bin ich ausgerutscht. Einen Tag davor habe ich meine ganzen Bänder abgerissen. Da habe ich mir gedacht, das hat der Teufel ganz gut gemacht. Jetzt bin ich zu Hause und muss mich da im Krankenhaus rumprügeln mit den Ärzten. Aber dieses Jahr bin ich hingefahren. Und tatsächlich, an diesem Wochenende, als ich losfahren wollte, fing es an zu schneien ohne Ende. Ihr habt das bestimmt mitbekommen, ganz Norddeutschland fuhr kein Zug mehr. Hannover sah auch nicht gut aus, in Bayern und in München sowieso schlecht. Und dann bei uns fing es dann auch am Samstag, sollte es auch schneien. Und am Freitagabend habe ich dann gesagt, Jesus oder lieber Gott, könnt ihr morgen die Strecke mal, oder könnt ihr vorausgehen und irgendwie den Weg frei machen. Auf jeden Fall brauchen wir euren Schutz. Das habe ich am Freitag gebetet und dann habe ich einen Freund mitgenommen, der ist Schreiner, Gemeinde Dorsten, Baptistengemeinde, den habe ich mitgenommen, schon ein paar Jahre auch davor und dann hilft er immer da ausbauen mit Holzsachen und so, richtig super Typ, schon ein bisschen älter als ich. Und wir haben uns um 10 Uhr am Samstagmorgen verabredet und ich gucke auf die Uhr, 5 nach 10, 10 nach 10, Gerd Peter ist immer noch nicht da. Dann kriege ich einen Anruf und er sagt, Norbert, ich habe statt Sundernweg eingegeben, ich bin jetzt woanders in Dortmund gelandet, aber mein Navi sagt, kurz nach halb können wir losfahren. Und dann kam er auch irgendwann. Und dann sind wir losgejuckelt mit meinem Wagen. Ich habe vorher überlegt und auch so Gott gefragt, soll ich über Kassel fahren oder über Lüdenscheid? Und dann hatte ich gedacht, okay, die Lüdenscheider Brücke scheint ja jetzt frei zu sein, zumindest einspurig. fahren wir mal da lang. Da gibt es natürlich auch viel Schnee. Siegerland ist noch mehr Schnee. Aber wir haben ja gebetet. Und wir fahren eine halbe Stunde später los. Und dann sind wir so schon kurz vor Lüdenscheid. Und dann mache ich das Radio an und dann höre ich Totalsperrung in Richtung Kassel. Also das war schon mal gut, über Lüdenscheid zu fahren und nicht über Kassel. Und dann mussten wir sehr vorsichtig fahren und dann gab es dann Schneestrecken mit Schnee und dann ein bisschen grün und das ging die ganze Zeit. Und wir haben natürlich die ganze Zeit auch Radio gehört und dann haben wir gemerkt, wir dürfen keine großen Pausen machen. Einmal kurz oder dreimal auf angehalten, zur Toilette gesprintet, einen Kaffee geholt und weiter, weil die Aussichten, die Wetterzusagen waren nicht gut. Und dann kam ich mit Gerd Peter ins Gespräch. Man hat so 7 Stunden Zeit zu reden. Das ist für Männer eine lange Zeit. Aber mein Freund redet gerne und ich höre zu. Und dann sagte er mir heute Morgen, da war ich schon ziemlich früh fertig. Das Auto war gepackt. Der fährt meinen alten blauen Caddy, Erdgasauto, hat schon 400.000 Kilometer hinter sich und läuft immer noch. Und er sagte, ich war so früh fertig und dann habe ich mich in die Küche gesetzt und ich war einfach nur still. Und das fand ich auch interessant, weil normalerweise kommt er immer ein bisschen zu spät, wie auch an diesem Tag, aber ich habe nichts gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie war denn das, als du da so in der Küche alleine warst? Dann hat er gesagt, Norbert, ich habe seit langer Zeit an nichts gedacht. Da habe ich gedacht, das ist ja interessant, ne? Und wie ging es dir damit, an nichts denken? Da fing er an zu überlegen. Und wenn ich ihn diese Frage nicht gestellt hätte, hätte er das gar nicht realisiert, was er da erlebt hat. Und er sagte mir auf einmal, ich gucke mich so in meiner Küche um, ich habe die einigermaßen gut aufgeräumt. Und es kam ein Friede einfach in den Raum. Ich war auf einmal tiefst zufrieden. Und ich habe mich gefreut, dass ich dann nach Dortmund fahre und mit dir dann nach Kempten runter. Dachte ich, interessant. Wir fahren dann weiter und wir kommen dann wirklich um 17 Uhr in Kempten an. Und dann, das ging ganz gut, es fing auch wieder da an zu schneien, aber wir hatten eigentlich eine sehr tolle Fahrt. Zwischendurch war einmal der Verkehr stoppte. Und dann dachte ich, oh nein, hoffentlich nicht so ein LKW oder irgendwie so ein Bus, der da quer steht. Aber wir konnten nicht weit gucken. Es war einfach Vollsperrung. Lustigerweise, nach 7 Minuten ging es weiter. Und wenn du dann über so eine große Brücke da fährst, da sind ja so viele Brücken, und dann denkst du, da war ja gar nichts. Aber wir standen da 7 Minuten und auf einmal löste sich alles auf. Am Abend, als wir dann in Kempten angekommen sind, hat uns dann der Gerhard eingeladen zum Essen. Ist da der Pastor auch. Und wir sind schön essen gegangen und haben ausgetauscht, geredet. Und auf einmal kommt dieses gleiche Gefühl auch in diesem Restaurant rein, dass ich zu Gerhard gesagt habe, weißt du was, das ist hier... Das ist ein besonderer Ort heute. Wir sind 7 Stunden da gebrettert wie die Doofen, aber jetzt haben wir gegessen, ausgetauscht und es breitete sich so eine Zufriedenheit aus. Kennt ihr das? Du sitzt dann da, du hast unter Freunden geredet und es war nur einfach gut. Und ich habe gesagt, lass uns noch ein bisschen hier, mir geht's hier so gut. Es war eine besondere Atmosphäre und dann habe ich gemerkt, wow, das, was Gerd Peter an dem Morgen erlebt hat in seiner Küche, erleben wir nochmal in einem Restaurant. Restaurants sind nicht immer so lustig, sind oft laut. Wenn viele da sind, ist es immer irre laut. Das Essen ist auch nicht immer gut, aber das war alles gut. Und in dieser kurzen Zeit von einer Stunde habe ich gemerkt, ich tanke zutiefst auf. Und Gerd Peter saß da auch ganz dankbar, weil der ist immer dankbar, wenn er eingeladen wird. Der hat nicht so eine große Rente. Und dann sind diese Momente unter Freunden was Besonderes. Ja? Wir haben auch noch kurz über die Gebetswoche geredet. Dann trifft sich die ganze Gemeinde, alle, die können jeden Abend, viermal in der Woche, jeden Abend zum Lobpreis und zum Gebet. Und das hatten wir dort auch wieder, eine Stunde Lobpreis und dann die Impulse, die Gott gegeben hat, in Worte gefasst und mit der Gemeinde gebetet. Und das war auch in diesem Jahr wieder ganz besonders, eine besondere Dichte und eine Fröhlichkeit und auch eine Erwartung, dass die Gebete, die man in das Jahr reingesprochen hat, dass sie zum Tragen kommen. Und in den letzten Jahren, wenn ich da gewesen bin mit dem Team, war immer hat man im Laufe des Jahres dann die Geschichten gehört, was Gott einfach aus diesen Gebeten gemacht hat. Deswegen war das eine besondere Zeit. Jetzt steigen wir aber ein in die Predigt. Das, was ich euch erzählt habe, kommt dann irgendwann auch noch in der Predigt irgendwo vor. Die erste Bibelstelle brauche ich jetzt, Matthäus 5, 8. Ich habe die Hoffnung für alle genommen. Und da steht, glücklich sind die, ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Eine ganz bekannte Bibelstelle. Da steht sie, das ist die Hoffnung für alle, die Übersetzung. Luther würde sagen, selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Die Bibelstelle kennen wir, ne? Heute Nacht bin ich nochmal wach geworden und ich hatte gar nicht gewusst, dass ich da die Hoffnung für alle genommen habe, aber da kam mir der Vers, selig sind die, die ein reines Herz haben. Was ist damit eigentlich gemeint mit selig? Selig ist, glaube ich, könnte man auch so sagen, oh, hier steht ja auch alles. Wusste ich gar nicht. Das ist cool. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Hey, Bildschirm. Selig sind die, die ein reines Herz haben. Was heißt selig? Ich glaube, man könnte sagen, selig, wenn mein Herz selig ist, dann ist es vielleicht froh oder erlebt diesen Frieden. Ja, diesen Frieden wie der Gerd Peter in der Küche und diesen Frieden im Restaurant. Meine Frage ist, wie oft erlebst du diese Momente? Ich will die mehr noch erleben und ich sage euch auch später, wie wir vielleicht dahin kommen können. Glücklich oder selig sind die, ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich würde vielleicht auch sagen, sie werden Gott entdecken. Ja, entdecken, indem du die Bibel liest und auf einmal irgendwo hängen bleibst und merkst, wow, jetzt fängt Gott an, mir eine Frage zu beantworten, die ich schon seit Jahren habe oder ihm vor kurzem gestellt habe. Vielleicht wirst du Gott irgendwo auf eine Art und Weise erkennen, auch in Menschen, aber sie werden Gott sehen. Auch eine interessante Sache, ne? Hast du schon mal Gott gesehen? Im Alten Testament war das schwierig, da musste Mose sich da in die Felsspalte stellen, aber wir können Gott sehen und erleben. Vielleicht auch, wisst ihr, wenn wir Gottes Charakter verstehen, dann sehen wir auch, wer er ist. Wenn wir Jesus' Charakter sehen, dann wissen wir, wie er ist. Deswegen ist für mich immer wichtig, wir Deutsche, wir sind vom Verstand die Weltmeister auf diesem Planeten. Ne? Wir analysieren jede Predigt, wissen ganz genau, was falsch ist. Wenn du in eine andere Kirche gehst, dann sagst du, das war doof, das könnte man besser machen. Also wir analysieren sehr stark vom Verstand. Aber wisst ihr was? Um Verstand geht es gar nicht in der Bibel. Geht Gott auch gar nicht, sondern es muss vom Verstand ins Herz. Ja? Wir können jetzt, ne, das muss ins Herz. Und wir sind auch nur angesprochen, auch von Gott oder vom Heiligen Geist, wenn unser Herz berührt wird. Wenn mein Verstand berührt wird, ist das auch wichtig, aber das reicht nicht aus. Das heißt, alles, was uns berührt, passiert im Herzen. Geistliches Leben passiert im Herzen. Wir könnten jetzt zig Bibelstellen vorlesen. Ich nenne mal ein paar Aussagen. Vertraue deinen Gott von ganzem Herzen. Dein Wort behalte ich in meinem Herzen. Jesus sagte einmal, die Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Also wir können ein Wissen aussprechen über Gott, ja, aber die Frage ist, ob das im Herz gelandet ist. Und wenn es nicht dort landet, dann hat es auch wenig Auswirkungen, weil dann ist es nur eine Information, die ich dem anderen sage, weil ich ja ihm was erklären will und wir wollen ja alle immer alle Recht haben. Ja, aber die Frage ist, ist das im Herzen gelandet, weil Gott dir das auch gesagt hat? Mit Freunden begegnet man sich auch von Herz zu Herz. Hast du ein paar Freunde, die du nur vielleicht einmal im Jahr siehst oder triffst? Du bist sofort mit ihnen von Herz zu Herz verbunden und es geht sofort tief. Alles, was im Leben gut ist, kommt vom Herzen. Dankbarkeit, sich freuen, ja, glücklich sein, kommt auch alles vom Herzen. Liebe fließt aus dem Herzen, Freude und Lachen kommen vom Herzen. Intimität in der Ehe muss auch vom Herzen kommen, weil sonst ist es nicht echt. Intimität mit Gott ist auch, kommt auch vom Herzen. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen ganz kurz mal reinnehmen in das Alte Testament. Und ich gebe auch hier ein paar Gedanken weiter von der Konferenz im Januar, von der Mehrkonferenz von John Eldridge, ein hochinteressanter Mann Gottes. Und er hat da auch einen ganz wichtigen Vortrag gehalten, der mir geholfen hat, in dieses Thema noch tiefer reinzugehen. In diesen Tagen in Kempten hat man sehr oft am Abend im Lobpreis zum Beispiel auch oder auch im Umgang miteinander gemerkt, dass die Gegenwart Gottes irgendwo unser Herz berührt hat. Kennt ihr das? Vielleicht auch heute Morgen so ein Lied, so eine Aussage, berührt unser Herz. Und die Gegenwart Gottes können wir erleben und auch spüren. Ja? Im Alten Testament ist die Frage, wo war im Alten Testament die Gegenwart Gottes? Will mal jemand hier reinrufen, ist jetzt erlaubt. Stiftshütte, wo noch? Was fällt dir ein? Bitte? Im Feuerbusch, Wolken und Feuersäule, ja. Im Tempel, in der Stiftshütte, in der Bundeslade, gibt ja auch diese spannende Geschichte mit Obed-Edom, immer da, wo die Bundeslade war, wurde die Familie gesegnet. Das ist das Alte Testament. Wo ist denn die Gegenwart Gottes heute zu finden? Das ist eine gute Frage, ne? Ja? Matthias, wunderbar, genau. Das ist doch, das wissen wir, die Gegenwart Gottes ist in unseren Herzen zu finden. Die Frage ist nur, ob du zu Hause bist. Versteht ihr? Das ist so simpel. Und als der gute Mann da gesprochen hat, hat gesagt, hey, wo ist denn die Gegenwart Gottes heute? Sie ist in unserem Herzen. Ja, ist das nicht stark? Du findest sie in deinem Herzen. Die Frage ist nur, ob du auch diese tiefen Momente da erlebst oder auch dir für Gott Zeit nimmst, sodass er dein Herz berühren kann. Das geistliche Leben findet im Herzen statt, nicht im Verstand. Ab und zu muss ich auf meinen Zettel gucken, weil ich predige lieber ohne Zettel. Ich habe euch noch eine Bibelstelle zum Veranschaulichen mitgebracht, die kennt ihr auch. Ist auch eigentlich so, manchmal auch für Leute, die heiraten, die kriegen auch diese Bibelstelle irgendwie verbraten, sage ich mal so. Johannes 15, Vers 5, können wir das mal einblenden? Jawohl. Da steht, das kennen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie dann ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Lest das noch mal durch. Ich, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Dann kommt ja die Frage auf, wie bleibe ich denn in ihm? Ja? Die andere Antwort haben wir schon gehört, wie bleibe ich in ihm? Wie kann man das gut beschreiben? Ich würde für mich sagen, ich versuche so oft wie möglich in die Nähe zu Jesus zu gehen und mir Zeit zu nehmen und mit ihm zu reden und zu reflektieren. Ganz bewusst, Jesus, heute Abend nehme ich mir Zeit für dich. Oder Vater im Himmel, heute Abend nehme ich mir Zeit für dich. Oder Heiliger Geist, du mein Beistand, ich will auch von dir hören. Ich habe Fragen, kannst du mir helfen? Ja? Die Herausforderung ist, in unserer heutigen Zeit, wie bleibe ich täglich bei Jesus? Im Grunde, dass ich sehr wachsam durch den Tag gehe oder sehr wachsam auch eine Woche plane. Was ich zurzeit eigentlich jeden Morgen mache, ich sage immer, Jesus, wenn ich jetzt ins Gebäude, in die Fabrik fahre, wo ich arbeite, oder auch nach Mülheim, oder wenn ich eingeladen bin für eine Predigt, dann sage ich erstmal, Heiliger Geist, ich brauche dich heute, rede zu mir. Verschließe meinen Mund, wenn es meine menschlichen Gedanken sind. Die wollen wir nicht hören, die bringen, naja, nicht so viel, so fast gar nichts. Ja? Aber ich brauche deine Weisheit und deine Worte. Lass mich lieber mehr zuhören, als zu schnell zu reagieren. Das Dumme bei mir ist, ich reagiere zu schnell. Am letzten Donnerstag habe ich das selber wieder im Team-Meeting gemerkt, habe ich gesagt, Norbert, ach du Trottel, hättest du deine Klappe gehalten, gäbe es keine Diskussion. Ja? Und das ist so stark, dass wir, wenn wir in ihm bleiben, dann ist das eine andere Position, weil ich habe wie jemanden neben mir, den ich fragen kann, was denkst denn du? Ja? Und wenn wir mit ihm, bei ihm bleiben und er in uns, ja, dann bringen wir mehr Frucht. Dann bringen wir überhaupt Frucht. Weil alles andere ist menschliches, wie sagt man, Quatsch. Deswegen auch, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ist ja klar, wenn die Rebe nicht mit dem Stamm verbunden ist, ist klar, die verdorrt. Kennt ihr das? Wer Reben hat, kennt das. Dann werden die so wie Rosinen, schmecken auch ganz gut, aber fallen runter und dann kannst du das nur noch verbrennen. Das heißt, du und ich, wir können eigentlich ohne Gott und ohne Gott gar nichts tun. Auch alles das, was wir denken und wo wir meinen, wir haben Recht, wer filtert das denn? Denkt Jesus auch so? Hat Jesus das auch gesagt, was ich immer so denke und wofür ich kämpfe? Wenn wir in ihm bleiben und unsere Worte in ihm bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Hast du das schon mal erlebt, dass alles, wofür du bittest, dass das passiert ist? Ich nicht ganz so oft. Aber wenn ich merke, dass mein Herz angesprochen wird und ich dann für jemanden beten soll, ist die Erfolgsquote, dass was passiert, extrem hoch. Das ist meine Erfahrung. Weiß das jemand, der ist operiert worden? Der hat bei mir während der Willow-Krieg übernachtet und dann rief er mich an, Norbert, ich komme später, ich bin in Mülheim, mein Papa liegt im Krankenhaus, den haben sie den Magen rausgenommen, Krebs, innere Blutungen sind entstanden und das haben die zugenäht und jetzt auf Koma gelegt. Und ich fragte ihn, wie alt ist denn dein Papa? 63. Und da ich viele von uns kennen die ja sehr gut, und da habe ich gemerkt, mich hat das erschrocken. Ich habe gedacht, was ist, 63 Jahre, so ein super Typ, ne? Ist ein super Typ. Und dann habe ich gesagt, ich bete mit, dass vielleicht Gott ihm da noch hilft. Und in dieser Nacht lag er im Koma. Am nächsten Tag oder den Tag darauf habe ich mit ihm nochmal gesprochen. Ich sagte, wie geht's deinem Vater? Und dann sagte er, Norbert, weißt du was? Der hat im Koma was Verrücktes erlebt. Und er hat gemerkt, hat er erzählt, er hatte die Möglichkeit zu gehen oder zu bleiben. Das hat ihn so stark beschäftigt, auch die Tage danach. Also er hat was erlebt, dass er sich entscheiden kann, ob er bleibt oder geht. Und er war ziemlich durcheinander oder es war ein besonderes Erlebnis. Er ist erstmal geblieben. Ja? Und wisst ihr, wenn wir in Jesus bleiben oder mit Jesus dran sind, sind unsere Gebete für andere Leute anders. Aus Glauben wird Vertrauen. Ja? Und da haben viele für gebetet. Ich weiß auch nicht jetzt, wie das gerade aussieht. Er hat dann so einen Videoclip rumgeschickt oder die Familie. Magen ist raus, jetzt muss er sich anders ernähren. Das ist überhaupt ein Wunder, ne, dass das überhaupt geht. Hoffentlich kommt der Krebs nicht wieder. Aber jetzt hat er erstmal wieder eine Zeit, hat Gott ihm nochmal geschenkt. Meine Erfahrung mit diesen Gebeten ist sehr interessant. Ich habe schon so oft für Leute gebetet, wenn ich diesen starken Impuls hatte im Herzen. Norbert, bete dafür, dass sehr, 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 sehr oft die Leute länger gelebt haben. Also wenn ich so durchgucke, vielleicht eine Person nicht, aber ganz viele. Und das ist ein schönes Beispiel auch für dich und für mich. Wenn du merkst, dass dich etwas anspricht, auch für jemanden zu beten, also wenn dich das so tief im Herzen trifft, dann glaube ich, haben wir eine andere Position, auch dann zu beten, weil dann geht das in diese Formulierung und es wird euch widerfahren. Dann nimmt Gott dein Gebet und du erlebst was. Als ich in Kempten war, war die Annette, das ist die vom Gerhard, die Frau, die Pastorenfrau, die war bei der Mutter. Die lag auch im Krankenhaus, sah sehr schlecht aus. Die hat sich dann schon von ihrem Mann verabschiedet. Keiner wusste, ob sie wiederkommt oder die war so schwach, hatte auch irgendwie so Blutungen im Kopf. Und da haben wir auch gebetet. Und gestern habe ich nochmal Annette angefunkt per WhatsApp und habe gesagt, wie geht's denn jetzt deiner Mutter? Die sagte, Norbert, weißt du was? Meine Mutter kocht wieder, sie ist zu Hause und war heute nach 2 Monaten zum ersten Mal mit mir einkaufen. Ja? Also Gott hat da was gemacht und gibt ihnen nochmal Zeit. Als Günther Sachs früher hier verabschiedet wurde in der alten Kapelle, war das glaube ich, kann das sein? Ja, ne? In der alten Kapelle war das, ne? Dann wurde für ihn gebetet und dann hat er gesagt, Norbert, du musst auch nach vorne kommen, bete auch mit. So ein Segensgebet bei seiner Pensionierung. Und ich hatte dann auch, wusste auch nicht, was ich beten soll, habe gesagt, Herr, gib diesem Mann viele Jahre. Gib ihm noch viele gute Jahre, war ein super Pastor. Ja? Eine wilde Zeit hier, Kissenschlacht in der alten Gemeinde, die Kerzen von den Wänden geholt mit den alten Sitzkissen. Ne? Manche erinnern sich noch, Matthias vielleicht und die anderen. Dann treffe ich den Günther Sachs in Braunschweig war das, glaube ich, weiß nicht, ob wir als Gemeinde auch da waren, auf so eine Baptisten-Erweckungs-, wie nennt man das, charismatische Bewegung, ne? So eine Konferenz. Und dann hat Günther da moderiert, Günther Sachs mit dem anderen Pastor da aus Kempten, Baptistengemeinde. Und der war so cool, war so gut auf der Bühne. Ne? Besser konntest du das nicht machen. Und dann irgendwie im Tumult haben wir uns mal kurz getroffen. Ich sage, Günther, du bist ja sensationell. Du hast das ja moderiert wie so ein junger Hüpper. Ne? Und ich habe mich richtig gefreut. Und dann sagt er Norbert, ja Norbert, weißt du noch, was du damals für mich gebetet hast, dass ich noch ein paar Jahre kriege? Ich sage, nee, habe ich vergessen. Aber wenn du das jetzt so daran erinnerst, dann erinnere ich mich dran. Ja. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Eine echte Herausforderung, dieser Satz. Aber, hey, Gott will in diesem Jahr vieles neu machen. Und Das wollen wir erleben, oder? Und deswegen ist dieses füreinander Beten extrem spannend. Jetzt geht's aber weiter, sonst bleiben wir hier hängen. Okay, die Seele wird heil durch die innige Beziehung zu Jesus. Das ist ein schöner Satz, da komme ich nachher nochmal drauf. Nochmal zurück, unsere Seele sehnt sich nach Einheit mit Gott. Diese Momente im Restaurant, dieser Moment, den Gerd Peter erlebt hat, weißt du, wenn du auf einmal in so eine Ruhe mit Gott kommst, dann passiert etwas. Unsere Seele wird erfüllt von Frieden und unser Herz tut das gut. Die Seele ist geschaffen, um mit Gott eins zu sein. Unsere Seele sehnt sich nach der Einheit mit Gott. Ist das nicht so? Ich sehne mich jeden Tag bei meiner Arbeit, die ich tue, sehne ich mich nach Einheit. Ich sehne mich nach der Gegenwart Gottes und dass man in Einheit arbeiten kann. Hey, wie schön ist das, wenn du mit deinem Ehepartner keinen Streit hast oder den Streit schlichten konntest und du am Frühstück in Einheit frühstücken kannst. Das ist auch an der Arbeitsstelle so. Das heißt, unsere Seele sehnt sich eigentlich nach diesen friedlichen Orten, die wir alle brauchen. Ja? In Johannes 17, 22, Männer, da oben, da steht es schon wieder, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Eine schöne Bibelstelle, Johannes 17, 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Was heißt das eigentlich? Die Herrlichkeit gegeben. Eine schwierige Frage, ne? Könnten wir jetzt so ein bisschen recherchieren. Die Herrlichkeit ist schon auch die Gegenwart Gottes und viel mehr. Wenn die Gegenwart Gottes auftaucht und die majestätische Person Gottes oder auch Jesus, was wir uns gar nicht vorstellen können, auf jeden Fall ist das die Gegenwart Gottes und noch viel mehr. Und die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, das ist eine ganz wichtige Bibelstelle. Ja? Guck mal, Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das heißt, diese Gegenwart, wir können die Gegenwart Gottes auch im Alltag erleben. Wir können das. Jesus gibt sie uns. Er hat sie bekommen. Ja? Und es ist ein sehr schönes Bild, weil der Vater, Jesus und der Heilige Geist sind eins. Da gibt es auch keine Streitereien und auch keine Diskussionen, weil sie sind eins. Ist das nicht schön? Das ist der Ort, wo Friede ist. Und wenn du und ich diesen Frieden auch immer wieder in unserem Herzen erleben, dann bekommen wir was Göttliches transportiert, was uns verändert. Und das ist der Hammer. Und ich möchte euch mal so drei kleine Schritte zeigen oder aufzählen, habe ich vom John Eldridge geklaut, der kann das viel besser erklären, aber die so für mich darin so deutlich wurden. Viele von uns oder vielleicht auch heute im Gottesdienst, da gibt es Momente, die dich ansprechen. Du freust dich über eine Bibelstelle und denkst, wow, oder du hörst ein Lied, ein Zeugnis. Zeugnisse sind immer toll, weil das hat jemand dann erlebt, das ich vielleicht auch erleben kann. Ein tiefes, ehrliches Gespräch kann dich ansprechen. Oder du hast zugehört und was gelernt. Und du erlebst sanften Trost. Mein Herz wird berührt. Das ist so das Gängige. Ja, wenn unser Herz berührt wird, ist das nicht schön? Wenn man zusammenkommt im Gottesdienst und mein Herz wird berührt und ich bekomme Trost. Das Leben ist sehr anstrengend und herausfordernd. Viele Menschen bleiben da stehen. Es geht aber noch tiefer. Ruhe finden und alles ablegen, was mich hindert, auf Jesus zu schauen. Wir dürfen lernen, wir müssen die Ruhe suchen, alles ablegen, was uns hindert, in seine Nähe zu kommen. Das Erste, was wir machen müssen, ist das Handy ausmachen. Da gucken wir ja 100 Mal am Tag drauf, die Teenager 300. Ja, wir auch, ne? Die Ruhe finden, wenn du mal 7 Sekunden versuchst, mal ruhig zu sein und deine Gedanken beobachtest, ist gar nicht so einfach. Aber diese Ruhe zu finden und ganz bewusst sich dafür Zeit nehmen. Gestern habe ich die Predigt teilweise draußen bei uns im Außengelände vom Stern im Norden in der Sonne vorbereitet. Deswegen habe ich so einen roten Kopf. Aber ich hatte auch eine gute Zeit. Ja. Und es kamen so viele Gedanken, und habe ich gesagt, Herr, wie soll ich denn diese ganzen Gedanken so in eine Linie bringen, dass man das nachher auch noch versteht. Aber es war eine richtig coole Zeit. Gemeinschaft beginnt, wenn wir zur Ruhe kommen. Weil sonst denken wir an den Krieg im Nahen Osten. Wir denken an unsere Schwiegermutter, das war ein Witz. Aber wir denken an ganz viele, viele, viele Sachen, wo wir nicht zur Ruhe kommen. Ja? Und wisst ihr, in dieser zweiten Phase ist es auch so, lernen, die Stimme Gottes zu hören oder wenn wir Gott eine Frage zu stellen, dann zu lernen, wo er redet, das ist irgendwann auch normal. Wenn du zur Jugend mit einer Mission gehst, wo ich jetzt schon seit 40 Jahren dabei bin oder so ähnlich, lernst du als allererstes in der Jüngerschaftsschule die Stimme Gottes zu hören. Das ist das Thema von Jugend mit einer Mission. Gott zu fragen, ja, ihn zu bitten, dass er redet. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, in dieser zweiten Phase, wo man sich so ganz bewusst diese Ruhe nimmt oder diese Ruhe sucht, ist es eigentlich auch wichtig, dass du sicher bist, dass Gott dich kennt. Weißt du vom tiefen Herzen, ich will auch jetzt die Teenager ansprechen und die Technik da oben, das sind meine Freunde, weißt du, dass Gott dich kennt? Es gibt oft so Menschen, die sind sehr unsicher, die wissen das ein bisschen oder ein bisschen mehr. Sicher zu sein, dass Gott mich kennt, ist richtig cool. Ja? Wenn du jeden Tag mit Gott Zeit verbringst, dann kannst du sicher sein, ja, Jesus klopft sowieso jeden Tag an deine Herzenstür, aber du bist gar nicht da. Hoffentlich bist du dann irgendwann da, ja, und genießt diese Zeit. Und wichtig ist, sicher zu sein, dass Gott dich kennt. Wenn du da sicher bist, dann gehst du anders durch das Leben. Dann ist Beten für jemanden auch keine Last mehr. Sich Zeit zu nehmen, Gott zu suchen, ist dann auch keine Last mehr. Dann ist es ein Genuss. Dann kannst du deine Lieblingssendung, das habe ich ja schon oft hier gepredigt, ne, will ich trotzdem nochmal sagen, dann machst du deinen Tatort aus oder Rosamunde Pilcher, ja, oder was weiß ich, oder Frontal und die ganzen Kriegs. Am Krieg kannst du sowieso nichts ändern, aber in deiner Beziehung zu Gott kannst du Frieden finden. Und wir müssen viel mehr so einen Genuss bekommen, dass ich sage, heute Abend checke ich nochmal mit Gott ein. Oder ich setze mich in den Garten und gucke ins Grüne. Ja? Es gibt aber noch eine dritte Ebene, und die ist sehr herausfordernd, aber richtig gut. In der dritten Ebene geht es eigentlich tief in unsere dunklen Kämmerchen oder Zimmer, die wir gerne noch verschlossen halten wollten. Jesus mit in die Dinge hineinnehmen, die nicht gut sind. Gib ihm die Erlaubnis, in diese Bereiche mit dir reinzugehen. Er klopft an deine Tür und fragt dich, darf ich da mal rein? Ich erzähle auch gleich die ganze Liste. Die Liste kann ganz lang sein, je nachdem, wie du deine geistliche Wohnung aufgeräumt hast. Wenn du merkst, dass du unter Angst leidest, Zorn, Kindheitsschmerz, Enttäuschung, Verlust, Rauchen, Esssucht, Pornografie, auch falsches christliches Denken würde ich da reinnehmen, wenn es so menschlich ist, gibt es da auch so viele Probleme. Jesus ist so cool, dass der dich nicht, der tritt nicht die Tür ein und sagt, hey, da wollte ich schon immer mal rein, batsch, so wie die GS, wie die Polizei, ne? Wenn die so ein Haus räumen, dann knallen die da mit 100 Leuten rein und legen dann die Banditen flach. Jesus macht das nicht. Er klopft an diese Tür und fragt dich, kann ich dir helfen, darf ich dir helfen, dass du deine Depression oder auch deine Ängste loswirst? Oder auch deine Enttäuschungen, deine Traumata oder auch deinen Trost, indem du rauchst, indem du zu viel isst. Und die Liste kennen wir, ne? Ist das nicht stark? Jesus brettert da nicht rein, sondern er klopft an. Und wisst ihr, wenn wir die ganzen Gleichnisse von Jesus uns mal durchlesen, wie er mit den Menschen umgegangen ist, brauchst du keine Angst haben, sondern du kannst dich nur freuen, wenn du diese Tür aufmachst, dass er dir hilft, dass du da in Freiheit reinkommst, dass du dich verändern kannst, dass Gott da wirklich was neu machen kann und darf. Ist das nicht schön? Hey, unser Gott bringt eine Schönheit mit, die ist unglaublich, und dann auch eine Sanftmut mit. Und Jesus will dir nichts wegnehmen, sondern er will dich in die Freiheit führen. Ja? Und in diesem Jahr haben wir so eine schöne Jahreslosung. Überleg mal, wenn dir irgendwas im Kopf kommt, wenn es da einen Bereich gibt, wo du sagst, Jesus, boah, das ist schon so mein ganzes Leben, dann rede mit ihm. Lade ihn ein. Ich glaube, Jesus will ganz gerne da mit dir reingehen. Wenn du Menschen des Vertrauens hast, nimm sie auch noch mit rein, betet dafür und du wirst merken, er wird dir Kraft geben, dass du von Sachen frei wirst. Eins sein mit Gott, mit ihm in Gemeinschaft zu leben, wird zu einem normalen Lebensstil. Eigentlich sollte das ziemlich normal sein, dass wir in einer Woche Zeiten finden, wo wir uns freuen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ja? Ich mache das in diesem Jahr viel, viel länger und das gibt mir so viel Kraft. Ich nehme Gott rein in meine Arbeit. Ich merke, es ist viel einfacher. Zum Abschluss, wir kennen ja auch noch den Teufel, den gibt es auch noch, diesen Doofen. Der Teufel will diese Einheit auseinanderreißen. Dein Wissen über die Bibel ist dem Teufel egal, er kennt sie sowieso besser als du. Aber was ihm nicht egal ist, ist deine Einheit mit Jesus. Das ist ihm nicht egal. Und Einheit könnten wir vielleicht darstellen mit unseren Händen. Das ist eine Einheit. Ja? Und der Teufel will diese Einheit so oft wie möglich zerreißen. Und das ist seine Aufgabe, die er schon immer gemacht hat. Er will deine Beziehung zu Jesus in Frage stellen. Er will die zerreißen. Und da müssen wir, das müssen wir uns einfach bewusst sein, bewusst machen. Ja? Er will auch immer wieder in Gemeinden was zerreißen. Der freut sich, wenn er was zerreißen kann. Aber wir sind in einer Position, wo wir sagen, stopp, das habe ich jetzt gecheckt. Jetzt renne ich zu meinem Gott, verbringe Zeit mit ihm. Und wir rennen immer wieder zu Gott und bitten ihm um Hilfe, dass wir diese Einheit mit ihm nicht verlieren. Ja? Ich rede jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lang, aber ich will das auch gleich abschließen. Diese Einheit, ich glaube, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre sind extrem wichtig, wie intensiv wir diese persönliche Einheit mit Gott suchen und leben. Und wenn wir da so oft wie möglich reintauchen, dann werden wir auch freundlichere Christen. Wir werden mehr Gebetserhörung erleben und wir werden auch zufriedener sein und auch vielleicht ein bisschen gelassener. Ja? Weil über uns gibt es immer noch den Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und sie sind unsere Vorbilder. Sie leben die Einheit, die wir auch leben sollen und die auch eine Gemeinde leben soll. Umso mehr Einheit ist, umso mehr Liebe haben wir. Dann macht es Spaß, sich zu treffen. Ja, wenn du in einem Team arbeitest, wo einfach eine Einheit über Jahre gewachsen ist, kann man gut Probleme lösen. Und es macht Spaß, sich zu treffen. Damit möchte ich auch abschließen. Ich spreche ein kleines Gebet für uns. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz nachdenken, vielleicht mal so ein paar Sekunden. Was nimmst du heute mit? Hat Gott zu dir geredet? Vater, ich danke dir, dass unsere Seele heil wird durch eine innige Beziehung zu dir, zu Jesus, zum Vater, durch eine innige Beziehung. Und Vater, ich danke dir, dass du dich nach jedem von uns sehnst. Du sehnst dich nach diesen Zeiten, wo wir als Söhne und Töchter beim Vater sein dürfen oder auch bei Jesus sein dürfen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der Beistand bist, dass du mit uns gehst, wenn wir dich fragen in den Alltag und dass du auch uns das Wort erklärst und aufschließt, dass wir es verstehen können. Vater, ich bete, dass wir in diesem Jahr diese Momente erleben, wo deine Gegenwart da ist. Sie lebt in uns. Du lebst in uns und wir greifen ganz wenig darauf zurück. Vater, ich danke dir, dass wir so ein Privileg haben, in dieser Nähe und in dieser Einheit zu leben. Und ich bete, dass das stärker wird. In meinem Leben, Herr, in unseren Programmen, in unseren Familien, in unseren Städten, dass sich einfach deine Gegenwart sich bewegt und Menschen einfach auch merken, dass es dich gibt, merken, wie gut du bist. Dank dir, wo die muslimischen Menschen dich auf einmal entdecken, dass sie aus Sklaverei frei werden und merken, es gibt wirklich diesen guten Gott und diesen guten Vater. Vater, ich danke dir jetzt einfach für diesen Vormittag. Amen.